Willkommen zur 1078. Folge von Radio Attac mit mir, Elias Bernhard. In der heutigen Sendung zeigen wir euch den zweiten Teil des Gesprächs von Lisa Mittendrein und dem Soziologen Simon Schaub. Sie sprechen über Technopolitik von unten und über den Widerstand im Arbeitsprozess der digitalen Welt. Am Ende der Folge stellt sich Simon noch einer kurzen Fragerunde. Der nächste Termin der Gesprächsreihe Die neue Zeit kommt nicht von alleine findet am 19. März mit Professor Ulrich Brandt wieder im Flug statt. Wir freuen uns auf euch und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Sagen nur, dass wir dich nicht quasi falsch verstehen. Also das ist alles nicht so einfach, auch wie sich das Management und die Geschäftsführung sich das vorstellen. Da passiert Aneignung, da passiert Widerstand. Nicht alle Technologien können so durchgesetzt werden. Aber im Endeffekt gelingt doch das, was das Ziel ist, das betriebswirtschaftliche, nämlich die Beschleunigung der Arbeit und die Effizienzsteigerung? Oder würdest du sagen, es gelingt gar nicht immer?
Das ist schwierig zu sagen. Also es gelingt oft nicht. Es ist wirklich oft erstaunlich ineffizient. Denn man denkt immer, das sei alles so wahnsinnig durchrationalisiert. Aber in der Fabrik, in der ich gearbeitet habe, war es zum Beispiel so, dass sie dann so ein neues digitales Lagerhaltungssystem eingeführt haben. Und das hat irgendwie so jemand von der Uni gemacht, der irgendwie so ein ingenieurswissenschaftlicher Doktorand oder sowas war. Und der hatte halt eine begrenzte Projektzeit, der hat einfach die Hälfte des Lagers digitalisiert und die andere Hälfte war dann nicht digitalisiert. Und dann war es sozusagen wesentlich ineffizienter als davor, weil man quasi, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie so eine digitale Lagerhaltung funktioniert, aber das ist nicht mehr nachvollziehbar für Menschen. Das ist sozusagen die sogenannte chaotische Lagerhaltung. Das heißt, der Computer weist jedem Objekt sozusagen nach einem zufälligen Tetris-Prinzip irgendeinen Ort zu. Und dann musste man quasi wissen, welche Objekte sozusagen in diesem digitalen Lager drin waren und welche nicht. Also unglaublich komplex. Und das war ein Beispiel dafür, dass es halt danach ineffizienter war als davor. Also klar, wenn das nie funktionieren würde, würden es die Unternehmen nicht machen. Die sind ja nicht dumm, ja. Aber dieser Automatismus existiert auf jeden Fall nicht. Und man lässt sich da auch oft blenden von der Selbstdarstellung der Unternehmen, die diese Technologien entwickeln und dann anpreisen wollen.
Die Unternehmen, also du hast gesagt, das Ziel ist eine Dequalifizierung, ja? Also nicht mehr die ausgebildeten, erfahrenen Facharbeiter, Facharbeiterinnen haben zu müssen, sondern auf einen größeren Pool an billigen, oft migrantischen Arbeitskräften zurückzugreifen. Und was ist denn die politische Agenda, die Unternehmensverbände dann verfolgen oder die Strategien, die sie auch wählen, was sie versuchen durchzusetzen, damit das für sie noch effizienter wird?
Ja, also das mit der Dequalifizierung bezieht sich jetzt auf den Bereich, den ich beforscht habe. Also das geht um manuelle Arbeit jetzt in Industrie und Logistik. Insgesamt auf Arbeitsmarktebene kann man eher von einer Polarisierung sprechen, weil diese algorithmischen Systeme natürlich auch eine neue Schicht von IngenieurInnen und ManagerInnen erfordern, die das dann alles verwalten. Und die verdienen natürlich relativ gut. Und das heißt, der Abstand wird eher größer. Es ist sozusagen keine allgemeine Entwicklung nach unten. Und die Politiken, die das begleiten, sind auf unterschiedlicher Ebene, was mir besonders relevant und oft vernachlässigt erscheint, sind migrationspolitische Diskussionen. Hier hat in Deutschland die BDA, also der Arbeitgeberdachverband, darauf hinlobbyiert, dass nicht nur im Zuge der Digitalisierung neue Fachkräfte sozusagen rangeholt wurden, das ist ja ein bekannter Diskurs, sondern auch, dass eben genau in diesem Niedriglohnbereich Leute einerseits einen einfacheren Arbeitsmarktzugang bekommen haben, aber andererseits ihre Aufenthaltstitel möglichst prekär geblieben sind. Also es war sozusagen der gleichzeitige Einsatz für einen liberaleren Arbeitsmarktzugang und die Beibehaltung der absurd prekären Aufenthaltstitel, die auch sowas von unüberschaubar sind, dass es sozusagen in jedem Betrieb eine Vielzahl von verschiedenen rechtlichen Konstellationen gab, wie die Leute sozusagen sein dürfen und nicht sein dürfen. Und das führt halt dazu, dass die Leute dann dazu gezwungen sind, auch die widrigsten Bedingungen zu akzeptieren. Ja, und dann oft eben in diesem Niedriglohnbereich landen. Und eine besonders perfide Konstellation, die aber in Deutschland relativ häufig ist, ist, dass im Asylbereich die Aufenthaltsbewilligung an den Job gekoppelt ist. Und man dann befürchten muss, dass wenn man den Job verliert, dass man abgeschoben wird. Und das ist natürlich mit Todesangst verbunden für viele Leute. Ja? Das heißt, man nimmt dann relativ viel hin, bevor man das riskiert. Auch das führt aber nicht dazu, dass die Leute sich alles gefallen lassen. Also könnte man ja denken und wäre auch nachvollziehbar. Aber es war dann so, dass in den Betrieben, wo das besonders extrem war, wo man quasi noch einen Betrieb hatte, in den Plattformen war es nochmal ein bisschen anders, dass sich das Organizing dann quasi nach außen verlagert hat. Also im Betrieb war es kaum möglich, weil diese Leute dann schon Angst hatten, überhaupt nur in der Nähe von irgendwelchen bekannten Gewerkschafterinnen gesehen zu werden. Aber außerhalb des Betriebes war es recht gut möglich, relativ schnell relativ viele von den Leuten zu erreichen. Und dann konnte man auch ein bisschen was reißen und einen Streik organisieren und so. Ja.
Wenn man diese ganz vielen verschiedenen Aufenthalts sozusagen Statussituationen und Abhängigkeiten vom Job im Betrieb hat, das macht es sich auch unter den Beschäftigten schwierig. Was ergibt sich denn da für eine politische Perspektive auch für Gewerkschaften oder eine emanzipatorische Perspektive auf Migrations- und Asylpolitik darauf für dich?
Ja, also die Forderung muss natürlich sein, dass diese prekären Aufenthaltstitel wegkommen, weil das dazu beiträgt, dass sich dieser Niedriglohnbereich ausweitet, und das ist im Endeffekt für alle schlecht, also auch für die nicht direkt davon betroffen sind, sondern jetzt in dem Fall dann eben auch für die deutschen Belegschaften, weil das die Löhne insgesamt nach unten drückt. Das heißt, das ist eine emanzipatorische Antwort, sich gegen diese prekären Aufenthaltstitel einzusetzen und das auch als Kern von Gewerkschaftsarbeit zu verstehen. Ja, da ist ein bisschen Transferleistung, die man da machen muss, aber das scheint mir relativ wichtig und ist auch politisch angezeigt angesichts der dramatischen Rechtsentwicklung, ja nicht nur in Deutschland, aber gerade auch spezifisch in Deutschland, die eben die Gewerkschaften ja auch nicht verschont, sondern wo auch ja wirklich in den Gewerkschaften selbst leider sehr viele Mitglieder sich in diese Richtung entwickeln. Und da könnte man durch so eine Haltung vielleicht etwas gegensteuern.
Wenn wir ein bisschen sagen, weggehen von der ganz quasi kleinen Ebene, von der Mikroebene, und was passiert da in den Betrieben und in den konkreten Arbeitsverhältnissen, dann verstehe ich dich so, dass du eigentlich sehr klar gegen so einen deterministischen Technikdiskurs sozusagen wendest. Ja? Also nur weil Technologie existiert, heißt das noch nicht, dass sie sich durchsetzt. Ja? Wie schaut denn für dich sozusagen ein komplexerer, nicht deterministischer oder ein Verständnis, ein nicht deterministisches Verständnis sozusagen von Technologie aus im Kapitalismus, und welche Rolle spielen soziale Konflikte und Kräfteverhältnisse in der Frage, wie sich Technologie entwickelt?
Ja, also einerseits ist natürlich wichtig zu sehen, ist aber auch geradezu banal, dass im Kapitalismus sich das durchsetzt, womit man Profit machen kann. Das ist die eine Seite, dann wird das aber eben auch noch politisch ausgehandelt. Und das heißt sozusagen, das Kapital kann nicht einfach diktieren, wie die Technikentwicklung läuft, sondern das wird dann in verschiedenen Dimensionen oder ich würde sagen Arenen ausgehandelt, wie sich das konkret ausgestaltet. Und da muss man eben verschiedene Dimensionen in den Blick nehmen. Also natürlich sind solche Sachen wie explizite Technikregulierung, wie diese Datenschutzgrundverordnung oder sowas, sind da wichtig. Aber eben auch Migrationspolitik oder Arbeitsmarktpolitik im Allgemeinen, also die Hartz-IV-Reform war extrem wichtig, weil das eben die Arbeitslosigkeit in Deutschland durch den Niedriglohnsektor ersetzt hat, und das wiederum macht dann eben diese algorithmische Arbeitssteuerung attraktiv und Automatisierung unattraktiv. Das wäre so eine Regulationsarena, wo sozusagen die politischen Rahmenbedingungen verhandelt werden. Dann wird in den Betrieben zwischen Management und Gewerkschaften oder Betriebsräten sozusagen eine konkretere Digitalisierungsstrategie verhandelt. Und da ist es dann so, dass die Gewerkschaften in den letzten Jahren relativ effektiv so eine ganz klassische Form von Überwachung zurückdrängen konnten, die eigentlich die allermeisten ManagerInnen, würde ich sagen, sich ursprünglich vorgestellt hatten, wie sie die Digitalisierung eigentlich implementieren wollen. Ja, dass sie dann genau wissen, was ihre Leute machen und sie dann entsprechend disziplinieren können. Das geht jetzt aber nicht, weil man mit der Datenschutzgrundverordnung eine relativ starke Waffe dagegen in der Hand hat und die Betriebsräte das relativ einfach verhindern können. Das gibt es natürlich immer noch, ja, aber das hat wirklich handfest die Digitalisierung verändert. Nicht insofern, dass wir jetzt sozusagen eine völlig unproblematische Form erleben, sondern wir haben eben eine Form der Disziplinierung, die auf so automatischen Feedbacks beruht. Also die Daten werden nicht an irgendeinen Manager geleitet, der dann schaut, wer genau wie viele Sekunden zu langsam gearbeitet hat und die Person dann entlässt, sondern die Idee ist, dass die Daten an die betreffenden Beschäftigten selbst zurückgespielt werden als Feedbacks, so wie bei mir, als die Maschine dann gesagt hat, ich bin unter meinem eigenen Arbeitsdurchschnitt und die Leute dann sozusagen sich selbst optimieren sollen. Das ist eine ganz wesentliche Antwort auf die Einschränkung dieser klassischen Überwachung. Ja, und dann als letzte Arena der Aushandlung eben dann die Arbeitsprozess- oder Aneignungsarena, habe ich ja schon drüber geredet, dass das eben auch nicht zu vernachlässigen ist, oft aber unter den Tisch fällt, weil es eben auch unsichtbar bleibt. Ja, auch aus gutem Grund, weil man vielleicht lieber nicht so gern an die große Glocke hängen möchte, wie viele Handschuhe man jetzt kaputt gemacht hat.
Ich denke ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein großer Sprung, aber sozusagen Andreas Malm hat dieses, finde ich, sehr wichtige Buch geschrieben über fossilen Kapitalismus, wo er sich anschaut historisch, warum sich eigentlich die Dampfmaschine und damit sozusagen die Kohle durchgesetzt hat in der britischen Industrie zur Entstehung des Kapitalismus. Und ich weiß nicht, also ich habe in der Schule gelernt, oder zumindest ist das, was bei mir hängen geblieben ist, das wurde erfunden und deswegen wurde es eingesetzt. Das ist ein klassisches Bild. Und der zeigt ganz schön sozusagen historisch, dass nein, das war überhaupt nicht betriebswirtschaftlich effizient, das war total teuer, ja, Kohle und sozusagen Dampfkraft. Und das war nur deswegen lohnenswert, weil es sozusagen geholfen hat, Arbeitskraft stärker zu disziplinieren in einer Zeit, wo die Arbeiterinnenbewegung immer militanter wurde. Und man konnte sozusagen die Fabrik dorthin verlagern, nämlich in die Städte, wo möglichst viele billige Arbeitskräfte waren. Und das hat sozusagen überwogen den finanziellen Vorteil der Wasserkraft, ja, also die Kontrolle der Arbeitskraft. Und für mich ist es dann immer sozusagen ein bisschen so ein Doppelbild, marxistisch auch inspiriert, sozusagen auf der einen Seite haben wir soziale Konflikte, die dann für das Kapital und Technologieentwicklung antreiben, ja, weil es dann sozusagen lohnenswert oder nicht sozusagen lohnenswert wird. Und umgekehrt führen dann diese Technologien, so wie du das, finde ich, sehr schön beschreibst, wieder zu neuen Konflikten in so sozusagen einer Bewegung. Kannst du damit was anfangen mit dieser Analogie oder habe ich zu weit weggegriffen?
Nein, das ist wirklich mindblowing, was Andreas Malm dort rausgefunden hat. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob er es wirklich genuin rausgefunden hat, aber zumindest ja so sehr schön konzise darstellt, dass ja wirklich die Wasserkraft billiger war als die Dampfkraft. Ja? Und es trotzdem sozusagen eine Entwicklung zur Dampfkraft gab. Ich würde zu dem, was du gesagt hast, noch hinzufügen, dass die Dampfkraft eben, also die Kohle, muss man sagen, portionierbar und damit privatisierbar ist. Flüsse sind das nicht. Das war eben wahrscheinlich das größte Problem, dass man eben nicht sagen konnte, so hier, das ist jetzt mein Teil des Flusses und das ist dann sozusagen dein Teil des Flusses, du Konkurrent, weil natürlich in einem Konkurrenzverhältnis es immer besser ist, wenn möglichst wenig von dem Fluss bei meinem Konkurrenten ankommt und man deswegen das Problem hatte, dass dann halt Schleusensysteme eingerichtet wurden, die halt dann die Schleusen einfach dicht gemacht haben und dann hat das alles nicht mehr funktioniert. Also sozusagen das Kooperationsproblem war dort immens. Zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, nämlich, dass man die Kohle dann in die Städte bringen konnte und damit zu den billigen Arbeitskräften und nicht die Leute aufs Land holen musste. Davor hatten die ja dort auf dem Land solche Fabrikkolonien, die sozusagen komplette artifizielle Dörfer waren, wo aber der Kapitalist eine riesige Investition machen musste und ein komplettes Dorf mit Schule, Kirche und allem drum und dran irgendwo auf die grüne Wiese stellen musste zum Fluss. Und dann, wenn es dort zum Beispiel einen Riot gab, wurde das Dorf halt zur Hälfte abgerissen und hat dann immense Kosten verursacht. Gut, das ist das eine Ding. Also sozusagen hier haben wir die beiden Dimensionen. Sozusagen einerseits eine relative Autonomie des Kapitals, mobil zu sein und in neue Technologien zu investieren, aber auch eine Autonomie der Arbeit, dann darauf zu reagieren. Und da finde ich bei der Kohle sehr relevant und leider auch ein bisschen tragisch, dass das ja eigentlich die Geburtsstunde der Gewerkschaftsbewegung auch war, weil man dann zum ersten Mal sozusagen nicht nur einzelne Arbeitsplätze bestreiken konnte, sondern wenn man den Kohlefluss blockiert hat, konnte man ganze Nationalökonomien lahmlegen. Und das war sozusagen der Punkt, an dem Gewerkschaften von illegalen Kleinzellen, die einzelne Arbeitgeber sozusagen umstimmen konnten, gekippt sind zu einem wirklichen wirtschaftspolitischen Faktor, weil sie Wirtschaftspolitiken in ihrem Sinne durchsetzen konnten, weil sie sozusagen dem ganzen Staat die Energiezufuhr abdrehen konnten. Und das ist sozusagen ein riesiger Schritt, den kann man kaum überschätzen in der Entwicklung der Demokratie und so weiter gewesen, aber natürlich aus heutiger Perspektive auch ein tragischer Schritt, weil es bedeutet, dass sozusagen die Gewerkschaftsbewegung nicht unwesentlich auf diesen fossilen Kapitalismus angewiesen ist und sich jetzt sozusagen alternative Machthebel auch suchen muss, wenn diese Dinge wegfallen, weil ja die Gewerkschaften auch immer noch in den fossilen Branchen am stärksten sind. Ja.
Wir werden dann nachher noch auch über die Frage Gewerkschaften und Klimakrise und fossile Ökonomie sprechen. Aber ich finde, ein bisschen zum Bogen, zum Anfang sozusagen machend, dass man an diesen Beispielen ganz schön sieht, wie eben, also retrospektiv wir in der Vergangenheit sehen, wie so ein Klassenkampf, wie soziale Auseinandersetzung ökonomische Entwicklung, historische Entwicklung vorantreibt und dann wieder zu neuen Konflikten führt, die wieder sozusagen Entwicklung vorantreibt, während wir im Moment oft sind und denken, okay, diese Kämpfe sind, irgendein Kampf ist verloren, irgendeine Auseinandersetzung ist verloren und erst retrospektiv sehen wir oft, wie sich das eingeschrieben hat, auch in die Entwicklung, in der Entwicklung der Welt. Vielleicht, wenn wir noch kurz auf dieser Makroebene bleiben, wie wir die Reihe zusammengestellt haben und ich überlegte, wenn ich alle einlade und so, man könnte ja eine ganze Reihe bestreiten, nur mit Leuten, die unterschiedliche Kapitalismus-Titel geben. Ja? Also das letzte Mal war Grace da, also Monopolkapitalismus. Ja? Dann gibt es Leute, die schreiben Zentralbankkapitalismus-Buch, dann gibt es digitaler Kapitalismus. Du hast auch, glaube ich, ein Sammelband gerade mit rausgegeben. Dann habe ich letztens gesehen, Asset Manager Kapitalismus, also das Plattform, so ein Kapitalismus. Also die Kapitalismusanalysen sind sozusagen sehr, sehr breit. Natürlich muss man auch immer catchy Titel finden für seine Theorien und Bücher, damit die Leute sich das anhören. Aber davon sozusagen abstrahiert, welche Rolle hat denn deiner Erachtens die Digitalisierung in dieser aktuellen Phase des Kapitalismus? Ist sie so zentral, dass du sagst, ja, das ist das, was Wachstum, was neue sozusagen Profitmöglichkeiten eröffnet, wo sich neue Akkumulationsdynamik daraus ergibt? Oder ist es eine Entwicklung von vielen für dich?
Schwierig, beides. Also es hat relativ wichtige neue Elemente, die aber sich sehr unterschiedlich auswirken. Also es verändert unsere Arbeitswelt ja schon sehr stark. Einen Aspekt möchte ich vielleicht hervorheben, und zwar die Verschiebung der Grenzen des Marktes. Das scheint mir eine relativ wichtige und auch längerfristige Entwicklung, die über also einzelne Geschäftsmodelle hinausgeht. Wir haben sozusagen mit der digitalen Arbeitsweise einerseits eine Diffusion von Marktmechanismen in Unternehmen rein. Also zum Beispiel mit diesen Ideen der Selbstoptimierung sollen die Beschäftigten quasi zu kleinen Unternehmern gemacht werden. Und es gibt dann ja auch Unternehmen, die wirklich quasi damit einhergehend interne Märkte einführen oder eben sozusagen zu halben Plattformen werden und dann sozusagen scheinselbstständige Leute reinholen, wo man dann sozusagen eine Mischform von Organisationen und Markt hat. Und die klassischen Plattformen sind ja quasi Märkte. Das sind keine Organisationen, wo man irgendwo gemeinsam an einen Ort geht, sondern da arbeiten quasi Scheinselbstständige und sind sozusagen unmittelbar den Marktmechanismen ausgeliefert. Und dann aber auch das Verhältnis von Markt und Reproduktionsarbeit. Also man hat sozusagen eine viel stärkere Kommodifizierung, also sozusagen Auslagerung von Reproduktionstätigkeiten wie Kochen oder Putzen, die durch die Digitalisierung möglich wurde. Und die Nachfrage danach ist ironischerweise wieder ganz stark damit verkoppelt, dass die Leute aufgrund der Arbeitsverdichtung in ihren Jobs sozusagen weniger Zeit für diese Reproduktionstätigkeiten haben oder also gefühlt so gestresst sind, dass sie sagen, mag nicht mehr kochen, ich mag nur noch auf der Couch liegen und Netflix gucken. Also wenn man sich anschaut, Deliveroo, also einer der größten von diesen Essenslieferdiensten selbst, hat so eine Umfrage mal rausgegeben, 80% der Leute, die dort bestellen, sagen, sie machen das aus Zeitmangel. Das heißt, da ist ein enger Zusammenhang. Gut, das ist sozusagen der das eine, sozusagen die, der Markt diffundiert in die Unternehmen rein. Aber dann gibt es auch eine interessante Entwicklung in die andere Richtung, wo wir sehr große digitale Systeme haben, wie zum Beispiel die VW Industrial Cloud oder das neues Projekt, das Industrial Metaverse, was von Siemens vorangetrieben wird. Und was die Projekte gemeinsam haben, ist, dass sie sozusagen eine integrierte Steuerung ganzer Lieferketten verwirklichen sollen, wo nicht mehr nur die Produktion in einzelnen Unternehmen gesteuert wird, sondern von der ganzen Zuliefererkette. Das heißt, von auch von anderen Unternehmen, von anderen Betrieben, die gar nicht zu diesem Unternehmen dazugehören. Also die Transaktionen zwischen diesen Unternehmen sollen quasi nicht mehr vom Markt übernommen werden, sondern automatisiert werden durch die Software. Also hier sozusagen auch eine Neuaushandlung der Marktgrenzen. Das scheint mir sehr relevant und auch politisch sozusagen interessant, möglicherweise auch für, in einem emanzipatorischen Sinne. Das ist das eine. Ansonsten scheint mir aber auch die Digitalisierung zunehmend eigentlich der Kern der ökologischen Modernisierung zu sein. Also wenn man sich anschaut, welche offiziellen Strategien zur ökologischen Transformation und zur Nachhaltigkeit es gibt, sind die immer mehr mit irgendwelchen Digitalisierungsoffensiven verbunden, wo dann einerseits kontrafaktisch behauptet wird, digitale Arbeit sei immaterielle Arbeit, das ist natürlich Quatsch. Es wird aber auch gesagt, man kann mit der digitalen Ressourcenplanung Effizienzgewinne realisieren, also weniger Ressourcen verschwenden. Das stimmt, ist aber sozusagen an einen Paradox gekoppelt, dass andererseits dieselben Technologien dazu da sind, den Umsatz dieser Unternehmen zu steigern und damit notwendigerweise auch den Ressourcenumsatz wieder ausweiten. Das heißt, sie haben sozusagen hier eine unmittelbar paradoxe Rolle. Sie könnten diese Effizienzsteigerungen im Sinne von der Nachhaltigkeit realisieren, tun es aber nicht, weil sie eben gleichzeitig den Umsatz steigern müssen. Okay, es gibt noch einige andere Aspekte, aber das scheint mir interessant.
Danke. Wir werden dann nach der Pause nochmal vertieft auch sprechen über das, was du ökologische Modernisierung nennst, was du damit meinst, wie das zusammenhängt und auch welche sozialen Konflikte sich daraus ergeben. Wir werden auch darüber sprechen, wo die Chancen vielleicht für emanzipatorische Politik liegen, auch in diesen neuen Technologien. Vorher gehen wir aber in die Pause. Und ich darf euch noch ein paar Sachen mitgeben, organisatorischer Art. Erstens, wir werden am Ende dann des nächsten Blockes auch Fragen und Wortmeldungen aus dem Publikum nehmen, weil wir sehr viele sind, weil es finster ist und weil es nicht sehr gut möglich ist, das fair zu administrieren in diesen Bedingungen, machen wir das mit Slido. Das ist sozusagen ein Link, den ihr auf eurem Handy, also ein QR-Code, den ihr sozusagen einscannt, den findet ihr unter eurem Popo auf eurem Sitzplatz oder irgendwo wird es rumliegen in der Pause, da vorne liegen auch noch welche. Dort könnt ihr eure Frage eingeben und ihr könnt auch schauen, was die anderen für Fragen gestellt haben und auf die Fragen voten. Ja, und weil wir recht viele sind, ich vermute, dass es ein bisschen mehr Fragen geben wird, als wir Zeit haben, werden wir dann die Fragen nehmen, die sozusagen am meisten gewotet wurden. Wenn sich jemand damit nicht wohlfühlt, das Handy nicht funktioniert, kein Handy hat, dass das kann, dann könnt ihr in der Pause zum Mario kommen. Der wird wo stehen? Mit seinem Laptop. Mario, jetzt musst du dich entscheiden. An der Bar mit dem Laptop und könnt bei ihm eure Frage eingeben. Ja, dann macht er das für euch. Ja. Ihr könnt euch aussuchen, ja, ob ihr die, er wird winken, ihr werdet ihn sehen. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Frage später gerne dann selber stellen wollt. Dann schreibt bitte euren Namen rein. Oder ob ihr die Frage nicht stellen wollt, der Mario sie lieber vorlesen soll, dann schreibt nicht euren Namen rein. Ja? Also wenn ihr euren Namen reinschreibt und dann kommt dann das Mikro zu euch. Ich hoffe, das Prinzip ist klar. Slido, das sind diese kleinen Zettelchen mit dem QR-Code drauf. Vielleicht habe ich es jetzt zu kompliziert gemacht. Beim nächsten Mal wisst ihr alle schon, wie es funktioniert. Außerdem wollte ich euch noch darauf hinweisen, wahrscheinlich ist es eh schon gemacht worden beim Eingang, aber uns war total wichtig, diese Veranstaltungen gratis zu belassen, obwohl natürlich recht hohe Kosten auch für die internationalen Gäste für uns anfallen. Wir freuen uns total, wenn ihr eine Spende gebt sozusagen für den heutigen Abend. Wer das noch nicht gemacht hat, beim Eingang, beim Infopoint gibt es eine Box dafür. Wer jetzt schon weiß, dass das Thema so interessant ist, dass ihr mehr dazu wissen wollt, es gibt auch eine kleine Anzahl von Büchern vom Simon zu erwerben beim Infotisch. Und wir machen eine Viertelstunde Pause, also bis 20:15 nach Und wir gehen in die Pause mit dem Lied, das ich vorher sozusagen zitiert habe. Und ich bitte den Gabriel, dass es abspielt und wünsche euch eine gute Pause. Wir machen jetzt weiter im zweiten Teil und steigen ein mit kurz was ganz was anderem. Ich nenne das Schnellraterunde, es ist aber kein Quiz, keine Panik, sondern wir machen so kurze Fragen und Antworten, Einsatzantworten. Und meine Kollegin hat empfohlen, mit was Einfachem zu starten, damit das Prinzip klar ist. Hund oder Katze? Richtige Antwort. Also es war doch ein Quiz, ja? Nein?
Das Mikro war aus, also Katze.
Ja, danke. Genau. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Was ist deine erste Erinnerung an Politik?
Meine erste Erinnerung an Politik ist, glaube ich, eine Anti-Irak-Kriegs-Demo, auf der ich gewesen bin.
2003. Ja. Marx oder Keynes?
Marx natürlich.
Ja. Manchmal sind die Antworten, die wir hier von den Gästen kriegen, ein bisschen eintönig. Wir hatten deine erste Erinnerung, vielleicht ist das zu ähnlich, aber was ist eine Aktion, eine Kampagne, eine politische Erfahrung vielleicht darüber hinaus oder danach, die dich geprägt hat aus deiner eigenen Praxis?
Relativ früh hat mich geprägt die Erfahrung von den Castor-Protesten und dort die Polizeigewalt.
Sagst du kurz, was die Castor-Proteste sind?
In Castor waren die Transporte von dem Atommüll, also da ging es um Atomkraft.
Waren nicht,
sind doch immer.
Danke.
Ja, genau. Leider gibt es diese großen Proteste nicht mehr.
Mhm. Was ist eine Denkerin, ein Denker, eine Intellektuelle, die dich geprägt hat?
Also, das ist jetzt kein unmittelbarer Politintellektueller, aber Michael Burawoy ist für mich ein großes soziologisches Vorbild, weil es der schafft, mikrosoziologische Ethnographie und teilnehmende Beobachtung zu verbinden mit Kapitalismusanalyse. Das nehme ich mir zum Vorbild.
Das gelingt dir auch sehr gut, möchte ich das Kompliment gerne weitergeben. Das ist, gehört zu den Dingen, die mich daran so ansprechen. Ich bin ja auch Soziologin. Partei oder Bewegung?
Bewegung.
Was ist für dich Hoffnung? Beides vorbei.
Also was ist Hoffnung oder was mir Hoffnung macht?
Kannst du aussuchen. Was ist Hoffnung? Machen wir so. Was ist Hoffnung?
Bewegung.
Und was macht dir Mut? Was macht dir Hoffnung?
Also aktuell relativ wenig, aber das Wissen, dass es wieder Bewegungen geben wird, die mir Hoffnung geben werden, macht mir Hoffnung.
Dankeschön.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.
Radio Lora, 97,5 MHz. Bei jedem Montag die Frage. Frauen das Sagen haben.
Radio Lora, Radio Lora,
Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!